Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt. Ich bin Hauptmann Michael Vossfeld und Thema ist bei uns heute wieder die Ausbildung ukrainischer Soldatinnen und Soldaten hier in Deutschland. Dazu begrüße ich Herrn Oberst Heiko Diehl, den Chef des Stabes vom Special Training Command. Schönen guten Tag, Herr Oberst. Gut, dass Sie dabei uns sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung und guten Tag, Herr Hauptmann Vossfeld.
Herr Oberst, Sie sind zuständig für die militärische Ausbildung der Ukrainer hier in Deutschland. Können Sie denn für die Zuschauer vielleicht ein paar Updates geben, was jetzt militärisch tatsächlich ausgebildet wurde an Großgerät und welche Fähigkeiten weitergegeben wurden?
Ja, also mit dem Special Training Command, mit unseren Partnern, bilden wir zurzeit wirklich ein weites Spektrum an Ausbildung aus. Wir fangen an mit der Basisausbildung, das heißt, das ist so vergleichbar der Grundausbildung, wo die grundlegenden Dinge beigebracht werden, die man braucht als Soldat zum Überleben auf dem Gefechtsfeld. Dann haben wir die uns bekannte Spezialistenausbildung bzw. Individualausbildung. Hier bilden wir Soldaten aus auf individuellen Gefechtsfahrzeugen, einem bestimmten Gerät, wie beispielsweise der Panzerhaubitze 2000 oder auch Luftabwehrsystem. In der Truppenausbildung bringen wir im Prinzip alles zusammen. Das heißt, hier kommen halt die Einzelfähigkeiten zusammen und wir bilden aus von Zügen, das sind so 3-4 Fahrzeuge, ca. 30 Mann, über Kompanie, 10-12 Fahrzeuge, ca. 100 Mann, bis zum Bataillon, 500-600 Mann starke Verbände, die wir quasi zur Einsatzbereitschaft bringen, um danach direkt in den Einsatz, in den Krieg zu verlegen. Ein neues Aufgabengebiet ist die Führerausbildung. Hier bilden wir im Prinzip militärische Führer aus. Das heißt, angefangen von Gruppenführern bis hin zum Bataillonskommandeur, der zuständig ist für ca. 500-600 Soldaten. Das ist das Spektrum, was wir hier abbilden.
Wie viele ukrainische Soldatinnen und Soldaten haben Sie denn bisher tatsächlich ausgebildet?
Stand heute haben wir ca. 3.500 ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet. Und wir haben eine Kapazität ca. bis zum Jahresende von 8.000 bis 10.000 ukrainischen Soldatinnen und Soldaten, die wir hier unter dem Special Training Command mit unseren Partnern zusammen ausbilden wollen.
Wie lange dauert so eine Ausbildung hier in Deutschland bei Ihnen im Durchschnitt?
Das ist sehr unterschiedlich. Das kann 5-6 Tage. Ich sage mal, der Durchschnitt liegt so circa bei 30 bis 40 Tagen, aber es kann auch bis hin zu 3 Monaten, 3,5 Monaten dauern, wie beispielsweise bei der Ausbildung des Patriot.
Vor rund 3 Monaten haben wir an dieser Stelle schon mal ein Interview geführt über die Ausbildung der Ukrainer. Welche neuen Ausbildungsinhalte sind denn die letzten Monate dazugekommen?
Als ich beim letzten Mal da war, haben wir uns hauptsächlich konzentriert hier auf die Spezialistenausbildung. Panzerhaubitze 2000, Patriot haben wir ausgebildet, andere Luftverteidigungssysteme, um einige Beispiele nur zu geben. Und wir sind eingestiegen in die Truppenausbildung. Wir haben damals dargestellt die Ausbildung von des Marder-Verbandes, wo wir gerade eingestiegen sind. Wir haben jetzt neue Aspekte der Ausbildung mit reingebracht. Zum einen die Basisausbildung, also die Grundausbildung. Und hier gehen wir neue Wege. Hier bilden wir ukrainische Ausbilder aus. Und die Führerausbildung, militärische Führer auszubilden. Und hier haben wir bisher begonnen, ukrainische Gruppenführer, die sind zuständig für die Ausbildung und führen im Einsatz von Gruppenstärke bis zu, 10 Soldatinnen und Soldaten. Da sind wir voll eingestiegen. Weitere Ausbildung hier in diesem Bereich wird folgen. Ja. Neuerung haben wir natürlich auch in anderen Bereichen. Wir haben natürlich die Sanitätsausbildung erweitert. Vom einfachen, Sanitätsausbildung bis hoch zur Ausbildung von Krankenhauspersonal, Ärzten. Wir sind eingestiegen auch in Cyberausbildung, um einen weiteren Aspekt zu nennen. Und wir werden zeitnah auch noch einsteigen, auch im Bereich der Marineausbildung durchzuführen. Besonderheit im Bereich der Landstreitkräfte, und das wird uns noch längere Zeit begleiten, ist die Ausbildung am Leopard 1A5. Hier werden wir, und hier haben wir jetzt bereits begonnen, Leopard 1A5 Besatzungen auszubilden. Und wir werden jetzt in regelmäßigen Abständen dort ganze Kompanien ausbilden. Das heißt, 10 Fahrzeuge, eine komplette Kompanie, die einsatzfähig ist und dann in die Ukraine verlegen kann. Und das über mehrere Monate bis weit ins nächste Jahr hinein werden wir das mit der Ausbildung sicherstellen. Das Besondere bei dieser Ausbildung ist, diese Leopard 1A5 kommen direkt aus der Industrie. Das heißt, sie werden in der Industrie hergerichtet, uns zur Ausbildung zur Verfügung gestellt. Wir bilden die Besatzung auf ihrem originären Panzer aus, den sie später mitnehmen werden in die Ukraine. Und hier sind die Dänen zu nennen, die sich um die Besatzungsausbildung kümmern. Das heißt quasi um den Richtschützen, den Kommandanten, den Ladeschützen, den Kraftfahrer bilden wir aus. Wir bringen das dann als ein Team, als eine Crew, als eine Besatzung zusammen. Und wenn die Besatzung funktioniert, dann übernimmt die deutsche Seite und macht aus diesen Einzelfahrzeugen dann einen Zug, eine Kompanie, also bis zu 10 Fahrzeugen am Ende, die dann als einsatzbereite Kompanien in die Ukraine verlegen kann.
Das ist jetzt eine besondere Situation, weil die Bundeswehr, die benutzt ja verschiedene Typen vom Leopard 2. Wir liefern aber den 1A5. Warum gerade den 1A5?
Der 1A5 kommt halt aus der Industrie und das ist, denke ich mal, der große Vorteil. Das heißt, diese großen Stückzahlen, die jetzt zur Verfügung stehen, ich habe ja gesagt, in regelmäßigen Abständen werden wir in die Richtung Ukraine Panzerbesatzung mit Panzer liefern können. Und diese große Anzahl hilft uns, dass wir halt nichts aus der Truppe entnehmen müssen, sondern aus der Industrie. Das ist das eine, also die Verfügbarkeit dieser Fahrzeuge. Das andere ist natürlich auch, auf diesem Panzer können wir schneller ausbilden. Das heißt, die verfügbare Zeit, die uns gegeben wird von der ukrainischen Zeit, kann ich auf diesem Panzer mehr erreichen. Aber der Panzer ist auch einfacher instand zu setzen. Gerade unter den Bedingungen in der Ukraine ist er einfacher instand zu setzen. Verfügbarkeit von Munition, aber auch, ich sag mal, der Einsatzwert, so wie die Ukraine den Panzer auch teilweise einsetzt, ist dieser Panzer absolut konkurrenzfähig.
Jetzt sprechen Sie es an, der Personalbedarf oder der Bedarf an gut ausgebildeten Kräften. In Deutschland ist es ja üblicherweise so, dass so eine Ausbildung mehrere Monate oder vielleicht sogar Jahre dauert. Sie haben dafür aber viel weniger Zeit. Wie kann das funktionieren?
Wenn wir es uns aussuchen dürften, würden wir natürlich dieselbe Zeit aufwenden, wie wir jetzt in Deutschland im Grundbetrieb haben. Die Zeiten werden uns aber von der ukrainischen Seite vorgegeben. Das heißt, wie eben schon angesprochen, reden wir hier von 5 bis 30 Tagen, 3 Monaten. Wie machen wir das? Wir reduzieren die Ausbildungsinhalte auf das Wesentliche, auf das, was im Krieg, im Gefecht gebraucht wird. Darauf fokussieren wir uns. Der zweite Faktor, der wichtig ist, Zeit spielt im Prinzip bei der Ausbildung eigentlich keine Rolle, sondern nur solange die Ukrainer aufnahmefähig sind, bilden wir aus. Also 6-7 Tage die Woche, 60 Stunden ist keine Seltenheit. Und so können wir natürlich innerhalb von kurzer Zeit ein höheres Ausbildungsniveau erreichen.
Wie umfassend können die Soldaten dann tatsächlich ausgebildet werden in 5 oder 6 Wochen?
Am Beispiel von Besatzungen können wir sagen, wir schaffen es innerhalb von einigen Wochen die Besatzungsausbildung abzuschließen und darauf aufbauend innerhalb von einer Zeit von 5, 6, 7 Wochen daraus einsatzbereite Verbände zu machen.
Eine Frage, die die Community immer wieder interessiert, ist, ob denn tatsächlich an der Ausbildung, an den Ausbildungsinhalten etwas geändert werden musste in letzter Zeit. Können Sie uns da vielleicht ein paar Beispiele geben, ob sowas der Fall ist?
Wir fangen so früh wie möglich an, die Ausbildung zu planen. Aber alles das, was wir Wochen vorher geplant haben, wird in der Regel bis zum Ausbildungsbeginn häufiger wieder angepasst. Weil wir natürlich direkt an den Bedarfen der Ukrainer dranhängen und dementsprechend die Bedarfe der Ukrainer sind abgeleitet von den Geschehnissen im Krieg. Das heißt von der Operationsführung der Ukrainer, aber auch von den Angriffsweisen der gegnerischen Seite. Und von daher ist das natürlich so, dass wir das, was wir mal als Ausbildung geplant haben, permanent wieder aktualisieren müssen. Ja, das ist der entscheidende Faktor. Das heißt für uns Flexibilität, immer wieder gucken, bilden wir das Richtige aus, was halt auch auf der ukrainischen Seite gebraucht wird. Und und so passen wir permanent an.
Eine häufig gestellte Frage ist auch, wie funktioniert das im Detail? Gibt es genug Ausbilder und was ist mit eventuell auftretenden Schwierigkeiten, zum Beispiel der Sprachbarriere? Was gibt es da für Lösungen?
Natürlich ist es so, dass jeder Soldat, jede Soldatin bei uns in der Bundeswehr natürlich auch eine eigentliche Aufgabe hat in ihrem Verband, in ihrem Bataillon, in ihrem Stab, in ihrer Schule. Also das ist eine Aufgabe, die sie natürlich im Grundbetrieb haben. Das heißt, wenn wir jetzt Soldatinnen und Soldaten rausnehmen und jetzt die Ukraine auszubilden, hat das natürlich einen Effekt. Hat das einen Effekt auf die eigene Einsatzbereitschaft. Deshalb ist es wichtig, dass wir halt regelmäßig die Soldaten auch austauschen, rotieren lassen, dass wir immer wieder auch neues Personal hier reinbringen. Das ist ein wichtiger Faktor, damit auch unsere eigene Ausbildung nicht zu kurz kommt. Parallel ist es halt wichtig, wir können nicht 1:1 quasi mit den ukrainischen Soldatinnen und Soldaten kommunizieren. Das heißt, wir müssen übersetzen. Das heißt, von Deutschen ins Ukrainische, teilweise ins Russische. Auch hierfür brauchen wir eine große Anzahl von Sprachmittlern. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie versuchen halt zu übersetzen, also unsere, wir nennen sie sprachbefähigte Soldaten zum Beispiel, die können vielleicht eine halbe Stunde übersetzen, danach brauchen die eine Pause. Das heißt, sie müssen immer wieder die Soldatinnen und Soldaten durchtauschen. Das ist sehr, 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 sehr anstrengend für sie. Und von daher müssen wir auch dort immer wieder auch neues Personal gewinnen, die auch für uns die Übersetzungsleistungen durchführen.
Wie äußern sich denn tatsächlich die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten über die Ausbildung? Was bekommen Sie da ja, für ein Feedback?
Ja, das Feedback ist häufig nicht direkt, dass der Ukrainer sagt, oh, wie toll war heute die Ausbildung, sondern als Ausbilder spüren Sie, ob der sozusagen Auszubildende die Ausbildung annimmt. Wie spüren Sie das? Wenn Sie sehen, dass quasi die Aufmerksamkeit da bleibt, wenn Sie sehen, dass die Auszubildenden noch mehr Ausbildung haben wollen, wenn Sie motiviert dabei bleiben, wenn Sie fragen, dann spüren Sie das und dann sehen Sie, Sie wollen mehr, man sieht, die Ausbildung bringt Ihnen was und deshalb sind Sie auch hochmotiviert dabei.
Wie würden Sie generell die Stimmung unter den ukrainischen Soldaten angesichts der schwierigen Lage bezeichnen?
Ich würde sagen ernst. Sehr ernst, weil natürlich ist jedem auf der ukrainischen Seite bewusst, dass nach der Ausbildung natürlich der Einsatz im eigenen Land, die Verteidigung des eigenen Landes ansteht. Und deshalb merken und spüren wir das, dass wirklich der Fokus auf die eigene auf der eigenen Ausbildung liegt. Jede Minute sozusagen intensiv sich mit der Ausbildung zu beschäftigen. Das heißt, häufig, wenn wir die Ausbildung beenden, machen die ukrainischen Kameraden auf der Stube, in ihrem Zelt weiter, intensivieren die Ausbildung, lernen Vokabeln und Dinge, die halt wichtig sind, um sich auf den nächsten Tag wieder vorzubereiten.
Jetzt sieht man ja auch, Sie tragen den Patch Ihrer Mission am Arm, also mit ukrainischer Flagge und dem Symbol der EU. Können Sie das nochmal erläutern?
Ja, unsere Mission, die wir durchführen, die Ausbildungsmission, ist keine rein bilaterale Mission zwischen Deutschland und der Ukraine, sondern es ist eine Ausbildungsmission der EU. EU Military Assistance Mission für die Ukraine, for Ukraine. So, und diese Mission ist von der Europäischen Union einstimmig beschlossen worden und aktiv nehmen von den 27 Ländern 24 Länder an dieser Mission teil.
Kann ich nochmal nachfragen für die Zuschauer, STC?
Special Training Command. Das ist, wie gesagt, wir sind eins von zwei Hauptquartieren. Das eine, wie gesagt, in Polen und wir Special Training Command in Strausberg. Wir sind nicht allein und das ist, denke ich mal, das Entscheidende bei dieser Mission ist, dass wir nicht als Deutschland, nicht als Polen, sondern als Europäische Union mit Partnern diese Mission angehen zur Unterstützung der Ukraine. Alleine bei uns im Special Training Command sind wir mit inklusive Deutschland 10 Nationen, die hier in Deutschland in der Ausbildung tätig sind, beziehungsweise auch bei uns im Stab unterstützen.
Wie klappt das dann mit der Koordinierung bei so einer multinationalen Mission? Wie ist die Zusammenarbeit bei der Ausbildung?
Also erstmal muss man verstehen, dass natürlich alles von Bedarf aus der Ukraine ausgeht. Das heißt, derjenige, der die Bedarfe formuliert, ist die Ukraine, in unserem konkreten Fall der ukrainische Generalstab. Und wir haben hier zwei starke Säulen für die Ausbildung für die Ukraine. Das ist zum einen halt die Security Assistant Group Ukraine, geführt durch die Amerikaner. Und dann aber auch wir, die Europäische Union, geführt aus Brüssel. Und das sind die beiden wesentlichen Säulen für die Ausbildung der Ukraine. Wenn die ukrainischen Bedarfe jetzt formuliert sind, nach Brüssel weitergeleitet worden sind, dann prüfen wir beispielsweise im Special Training Command mit unseren Partnern, mit diesen 10 Nationen, die hier in Deutschland ausbilden, können wir diesen ukrainischen Bedarf decken. Wenn wir feststellen, jo, machen wir, sind wir in der Lage, das zu tun, dann planen wir die Ausbildung aus. Und wie machen wir das? Das machen wir auch wieder im Team. Das sind verschiedene Nationen, vor allen Dingen natürlich ukrainische Mentoren, die uns frühzeitig zu uns kommen und mit uns gemeinsam die Ausbildung ausplanen. Sind aber auch verschiedene Nationen. An einem Beispiel, ich hatte vorhin das Beispiel genannt, der Leopard-Ausbildung, das wir mit den dänischen Streitkräften zusammen machen, gibt es ein anderes Beispiel, unsere Infanterieausbildung, wo wir gemeinsam mit Norwegern, mit Slowenen, mit den Litauern und den Belgiern gemeinsam ein Infanteriebataillon ausbilden. Wie sieht das ganz konkret aus? Die Belgier zusammen mit den Litauern und den Norwegern und den Deutschen, sie machen die Infanteriezüge, also die infanteristische Ausbildung, bis hin zur Kompanieausbildung. Unsere litauischen Kameraden machen darüber hinaus noch die Ausbildung des Bataillonsgefechtsstandes. Also so greifen hier alle Rädchen zueinander. Multinationalität bringt halt viel, weil wir auch von den anderen Ausbildern lernen. Das heißt, wir gucken uns auch an, was machen die Norweger, was machen die Litauer, was machen die Dänen. Und dann lernen wir voneinander und partizipieren davon.
In der Praxis für die Ukrainer, was hat das für eine Auswirkung, so eine besondere multinationale Ausbildung?
Also wir versuchen nicht innerhalb einer Ausbildungsgruppe ganz viele verschiedene Multinationalitäten reinzubringen. Sie müssen sich das so vorstellen, beispielsweise die Norweger sind zuständig für eine Kompanie, also will man sagen für ca. 100 Soldatinnen und Soldaten. Die haben dann halt, diese Kompanie hat dann nur norwegische Ausbilder. Ja, und damit ist das natürlich auch für die Ukrainer leichter zu verstehen, als wenn sie da innerhalb einer Ausbildungsgruppe auch noch 5 verschiedene Ausbilder haben. Was wir immer mit drin haben, ist, neben einem multinationalen oder deutschen Ausbilder haben wir auch immer eine Anzahl von ukrainischen Mentoren und Ausbildern. Das ist dann halt, ich sag mal, Schulter an Schulter zwischen den Multinationalen, also uns, und den Ukrainern.
Wie funktioniert das dann zwischen den Einzelnationen? Gibt es ein Interesse daran, tatsächlich sich an der Ausbildung zu beteiligen?
Ja, man kann feststellen, wir haben bei unserem letzten Interview waren wir eigentlich Niederländer und Deutsche. Und jetzt sehen Sie hier die verschiedenen Nationen, die sich an unserem Stab und an der Ausbildung beteiligt haben. Man kann fast sagen, also alle 1-2 Wochen kommen neue Nationen hinzu, die Interesse haben, mit uns gemeinsam auszubilden. Warum machen Sie das? Weil wir hier in Deutschland wirklich hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten haben. Wir haben gute Übungsplätze, wir haben gute Infrastruktur, wir haben Expertise, wir haben unseren Stab, der den anderen Nationen auch sozusagen sie dabei unterstützt, überhaupt als Ausbilder in dieser Mission tätig zu sein. Also das ist für alle zusammen ein Win-Win, ein Synergieeffekte, die wir erzeugen, weil wir tatsächlich jetzt alle unsere Fähigkeiten zusammenbringen. Und ein einzelnes Land, Sie sehen auch kleinere Länder sind hier mit dabei, die wahrscheinlich alleine für sich gar keine Ausbildung hätten anbieten können. Und so als Team, als Europäische Union in Deutschland, STC, können wir gemeinsam diese Ausbildung sicherstellen.
Das klingt ja nach einer ziemlichen Mammutaufgabe mit den ganzen Staaten. Wie schafft das STC, das umzusetzen?
Ja, man muss halt klar sagen, das STC, Special Training Command, EUMAM auf deutschem Boden, ist nicht Heer oder Luftwaffe oder Marine, sondern wir sind wirklich Streitkräfte gemeinsam. Das ist der erste Punkt. Also ein Org-Bereich alleine, eine Teilstreitkraft alleine kann das nicht leisten. Das heißt, hier sind Dinge aufgeteilt. Das Heer zum Beispiel sind sehr stark in der Ausbildung vertreten. Andere, wie die Streitkräftebasis, sind sehr stark damit beschäftigt, den Real-Life-Support. Was heißt das? Die Unterbringung, Transport, Verlegung, Versorgung, tägliche Betreuung. Das sind alles Dinge, die im Prinzip auch durch die Streitkräftebasis geleistet werden. Die Luftwaffe mit ihren Ausbildungsanteilen. Sanität natürlich mit Real-Life-Support, das heißt mit der täglichen Versorgung der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten, aber auch mit der Ausbildung. Das sind die einen. Und dann natürlich die multinationalen Partner, die sich einbringen mit Trainern hauptsächlich. Das heißt, Sie können sich jetzt vorstellen, Norwegen kommt mit einem Team mit Anzahl X an Ausbildern, die dann halt einige Soldatinnen und Soldaten dabei haben, die für ihre Versorgung zuständig sind, aber auch ihre eigenen Sprachmittler mitbringen aus Norwegen.
Wie kann ich mir das denn tatsächlich vorstellen, wenn ukrainische Soldatinnen ausgebildet werden? Die kommen ja aus einem Land, wo vielleicht auch Kampfhandlungen schon stattgefunden haben. Lernen denn auch die Deutschen da was von?
Wir sind ja tatsächlich im Dialog. Durch diese gemeinsame Ausbildung haben wir die Chance, natürlich auch in Vorbereitung und in der Durchführung der Ausbildung miteinander zu sprechen. Und gerade die ukrainische Seite und ich sag mal von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, haben wir natürlich mehr Personal als Ausbilder, aber auch bei den Auszubildenden, die auch tatsächlich schon im Krieg waren und eingesetzt waren. Die haben Erfahrungen, bringen Erfahrungen mit, die für uns natürlich auch sehr wertvoll sind und auch in unsere Ausbildung in Deutschland und auch in unsere, ich sag mal, Vorschriften, Doktrinen, sagen wir, auch mit einfließen. Ja, das ist sozusagen auch hier eine Win-Win-Situation.
Es gibt natürlich auch gewisse Sicherheitsaspekte, denn auch Russland wird sich dafür interessieren, was denn die Ukrainer hier konkret in Deutschland lernen. Gab es da schon Zwischenfälle, von denen Sie berichten können?
Das ist natürlich eine sensible Frage, auf die ich im Detail gar nicht eingehen möchte. Was ich Ihnen auf jeden Fall mitgeben möchte, uns ist sehr, sehr wichtig, dass wir natürlich unsere Ausbilder, sei es unsere multinationalen Partner, unsere Deutschen, unsere ukrainischen Trainees natürlich im besten Maße vor allen möglichen Gefahren halt schützen wollen. Das ist uns sehr wichtig. Dieser Aspekt dieser Mission, der hat bei uns einen sehr, sehr hohen Stellenwert und wir werden alle Maßnahmen ergreifen, um in einem sicheren Umfeld diese Ausbildung sicherzustellen.
Herr Oberst, vielleicht zum Ende hin nochmal so ein bisschen die menschliche Frage. Wie gehen Sie denn tatsächlich, Sie und Ihre Ausbilder, damit um, dass die Auszubildenden, die Soldatinnen und Soldaten, die Sie ja in die Ukraine entlassen, bald dann im Krieg stehen?
Ja, also das ist gerade für die Soldatinnen und Soldaten, gerade für unsere Ausbilder natürlich etwas, was wir sehr ernst nehmen, weil wir bilden ja Menschen aus, Soldatinnen und Soldaten der Ukraine, für den Kriegseinsatz. Und uns als Soldaten ist natürlich bewusst, dass Krieg bedeutet natürlich Tod und Verwundung. Bleibt natürlich nicht ganz ohne Spuren bei den Soldatinnen und Soldaten. Zum einen ist es natürlich ein Ansporn, unsere Ausbildung immer bestmöglich durchzuführen und immer auf die Bedarfe der Ukraine auszurichten. Auf dem anderen weiß man natürlich auch, dass der Gegenüber auch Gefahren vor sich hat und daher große Herausforderungen. Und das macht natürlich auch was mit uns Menschen. Also wir nehmen diese Aufgabe sehr, sehr ernst. Wir versuchen, das Beste an Ausbildung zu bieten, damit die Ukrainer ihren Auftrag erfüllen können.
Ja, vielen Dank für das Update, Herr Oberst, und das beeindruckende Schlusswort.
Sehr gerne, Herr Hauptmann Vosfeld, jederzeit gerne wieder.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schauen Sie doch auch gerne mal bei unseren anderen Folgen Nachgefragt vorbei. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie interessiert.